Guten Morgen, meine Damen und Herren. Zuerst würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, um allen Leuten, die vielleicht einen Fahrradunfall hatten und dementsprechend unseren Stream im Krankenhaus sehen müssen, gute Besserung zu wünschen. Schön, dass Sie hier sind. Wie immer, kurze Wiederholung zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Kinetik, Reaktionskinetik. Sie haben festgestellt, dass das Schema immer das gleiche ist. Wir stellen ein Geschwindigkeitsgesetz auf, basierend auf dem angenommenen Reaktionsmechanismus und integrieren dann dieses Geschwindigkeitsgesetz, um die Zeitabhängigkeiten zu halten. Hinter mir sehen Sie gerade die Zeitabhängigkeit der Eduktkonzentration für eine Reaktion erster Ordnung bei verschiedenen Geschwindigkeitskonstanten. Sie wussten und sehen, dass das Ergebnis eine E-Funktion ist. Dann hatten wir uns komplizierteren Reaktionsmechanismen zugewandt. Hier sehen Sie den Reaktionsmechanismus einer sequentiellen Reaktion. A reagiert zu einem Zwischenprodukt und reagiert dann zu einem Produkt. Und in Abhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten dieser sequentiellen Reaktion bekommen Sie verschiedene typische Verläufe. Zum Beispiel ganz links sehen Sie, dass die Reaktion von A zum Zwischenprodukt schnell abläuft im Verhältnis zur Reaktion vom Zwischenprodukt zum Produkt und dementsprechend bildet sich auch deutlich sichtbar in Gelb eine Konzentration des Zwischenprodukts, die durch ein Maximum geht. Das sehen Sie. Wenn Sie die Geschwindigkeitskonstante Ka noch größer wählen, das ist das mittlere Beispiel, dann sehen Sie, ist die zwischenzeitliche Konzentration des Zwischenprodukts sogar noch höher. Das Maximum ist zu kürzeren Zeiten verschoben und A, das Edukt in Blau, reagiert schnell ab, sodass Sie eben sehen, dass der geschwindigkeitsbestimmende Schritt dann eben der Schritt ist, der vom Zwischenprodukt zum Produkt führt. Und das letzte Beispiel ist das dritte hier, ganz rechts auf der Folie. Da sehen Sie, ist die Geschwindigkeitskonstante Ka für die Reaktion von A zum Zwischenprodukt eben langsamer oder kleiner als die vom Zwischenprodukt zum Produkt. Und dementsprechend sehen Sie, ist die Konzentration des Zwischenprodukts auch sehr niedrig, weil alles, was Sie als Zwischenprodukt bekommen, immer gleich wieder zum Produkt wegreagiert. Hier sehen Sie, dass man bei großen Unterschieden zwischen den beiden Reaktionen oder zwischen den beiden Geschwindigkeitskonstanten, also zum Beispiel hier im oberen Beispiel 20-fache, die Geschwindigkeitskonstante Ka ist 20 mal größer als die Geschwindigkeitskonstante Ki, dann können Sie die Näherung machen, dass es sich um einen limitierenden Schritt handelt und können dann den schnelleren der beiden Reaktionsschritte einfach ignorieren. Und Sie sehen hier im Zusammenspiel von Rot und Gelb, dass die Näherung mit dem geschwindigkeitsbestimmten Schritt sehr ordentlich funktioniert in diesem Fall. Natürlich, es ist eine Näherung, es gibt Abweichungen, aber im Wesentlichen beschreibt das auch die exakte, also liegt relativ nah an der exakten Lösung. Und letztes Beispiel hier, für noch komplexere Reaktionsmechanismen sind die Differentialgleichungen schwieriger zu lösen. Das hier war jetzt eine Reaktion von A zu einem Zwischenprodukt 1, zu einem Zwischenprodukt 2 bis zu einem Produkt. Und dieses gekoppelte System von Differentialgleichungen ist dann eben schwierig zu lösen. Und deswegen war hier ein Ansatz, den man oft macht, der des stationären Zustands. Man nimmt näherungsweise an, dass die Konzentration der Zwischenprodukte zeitlich konstant ist, kriegt dann Bedingungen, nämlich DI1 nach DT und DI2 nach DT sind 0. Das bedeutet gerade diese zeitliche Konstanz und damit lässt sich dann das System der Differentialgleichung deutlich vereinfachen. Sie bekommen eine genäherte Lösung und Sie sehen eben hier im Unterschied zwischen Grün und Rot, dass diese Näherung einigermaßen ordentlich beschreibt, wie die Konzentrationszeitverläufe sind. Stehen geblieben waren wir bei dem Punkt reversible Reaktionen. Ich würde da gleich nochmal neu einsetzen. Der Hintergrund, warum wir diese reversiblen Reaktionen machen, werden Sie gleich sehen, ist wichtig für Enzymkinetik. Das kommt dann in 5 Minuten. Ich würde Ihnen jetzt die Chance geben, Fragen zu stellen. Was gibt es von Ihrer Seite? Alles klar, das bestätigt mich in meiner Meinung, dass diese Reaktionskinetik doch eher leicht verständlich ist. Machen wir da weiter. Wir stehen bei reversible Reaktionen und Gleichgewicht. Also sowas wie A reagiert mit einer Geschwindigkeitskonstanten Ka zu B, aber es gibt eine Rückreaktion mit der Geschwindigkeitskonstanten Kb zurück zu A. Und dann ließen sich die Geschwindigkeitsgesetze aufschreiben als dA nach dT ist minus Ka A plus Kb B. Und dB nach dT ist KAA minus KBB. Und wenn man annimmt, dass man zum Zeitpunkt T gleich 0 nur Edukt vorliegen hat, können wir weiter vereinfachen zu A0 ist gleich A plus B. Ich glaube, das war es ungefähr, wo wir letzte Woche abgebrochen hatten. Stimmt das? Können Sie das wiederfinden bei Ihrem Aufschrieb? Sogar weiter. Wahnsinn. Okay, einige von Ihnen waren schon ein bisschen weiter, andere noch nicht. Dann würde ich hier einfach mit meinem Aufschrieb weiter folgen. Wir schreiben jetzt dA nach dT. Das steht hier gerade noch mal ab. Das ist minus Ka nach A Kb B. Und setzen jetzt für das B A0 minus A ein. Also minus KAA plus KB A0 minus A in Klammern. Und da können wir jetzt ein bisschen ausklammern, das ist minus A Ka plus Kb plus Kb A0. Jetzt führen wir wie üblich die Trennung der Variablen durch, um das Zeitgesetz integrieren zu können. Dann bekommen wir links dA geteilt durch A mal Klammer auf Ka plus Kb Klammer zu minus Kb A0 und auf der rechten Seite minus dT und dann integrieren wir wie üblich von A0 bis A und von 0 bis T. Hier hilft es jetzt wieder im Bronstein nachzuschlagen. Wir suchen die Stammfunktion von 1 durch A plus Bx dx. Und die Stammfunktion ist 1 durch b ln von a plus bx. Und wenn wir entsprechend die Stammfunktion nehmen, obere und untere Grenze einsetzen, können wir aufschreiben, dass 1 durch ka plus kb mal ln großer Bruchstrich a mal ka plus kb minus kb mal 0 geteilt durch a0 mal ka plus kb minus kb a0 minus t ist. Und das kann ich jetzt nach a auflösen. Und dann bekommen wir für a raus, dass a gegeben ist als a0 mal kb plus ka mal e hoch minus t mal ka plus kb. Geteilt durch ka plus kb. Und dann können wir direkt einsetzen, um b zu bekommen. B ist a0 mal 1 minus kb plus ka mal e hoch minus t ka plus kb geteilt durch ka plus kb. Und also wenn Sie diese Funktion plotten, dann finden Sie für a und b in Abhängigkeit von der Zeit irgendwie sowas wie, Sie starten mit a bei a0 und es läuft einer Gleichgewichtssituation entgegen, genauso wie, mache ich es vielleicht andersrum. Entschuldigung, machen wir es so. So ungefähr könnte das aussehen. Sie sehen, dass für große t, ungefähr hier, sich die Konzentration von a und b nicht mehr ändert. Das bedeutet nicht, dass keine Reaktion mehr stattfindet, sondern es bedeutet lediglich, dass die Reaktionsrate hin genauso groß ist wie die Reaktionsrate zurück, sodass die Konzentrationen dann eben im Gleichgewicht vorliegen. Wenn wir diese Gleichgewichtskonzentration tatsächlich ausrechnen wollen, dann ist diese Gleichgewichtskonzentration A Equilibrium, die wäre zum Beispiel hier zu finden, indem wir den Grenzwert bilden für t gegen unendlich von A. Und für große Zeiten, sehen Sie, geht diese E-Funktion hier gegen 0, sodass dann für A gerade übrig bleibt, das ist A0 mal KB durch KA plus KB. Und analog bleibt für die Gleichgewichtskonzentration B Equilibrium A0 mal 1 minus KB durch KA plus KB. Und wenn Sie das ein bisschen anstarren, dann können Sie noch folgende Beziehung aufschreiben, nämlich dass KA zu KB gerade ausgedrückt ist durch die Gleichgewichtskonzentration von B geteilt durch die Gleichgewichtskonzentration von A. Und wie gesagt, im Gleichgewicht sind eben die Reaktionsgeschwindigkeiten keineswegs null, sondern die Reaktionsraten sind nur gleich groß. Ja, bitte. Ah, Entschuldigung, da muss ein Gleichheitszeichen dazwischen sein. Ja, also was wir gemacht haben, ist, wir haben dA nach dt ist dieser Ausdruck hier. Und dann haben wir alles, was mit A zu tun hat, auf die linke Seite des Gleichheitszeichens geschrieben und auf die rechte Seite alles, was mit t zu tun hat. Das war nur dt und dann das Integral gebildet. Vielen Dank. Gut, jetzt stellen wir als nächstes unter der Überschrift Katalyse einen Reaktionsmechanismus für eine katalytische Reaktion auf. Nämlich sowas wie ein Substrat S plus ein Katalysator K kann mit einer Reaktions- oder mit einer Geschwindigkeitskonstanten K1 zu einem Komplex SK reagieren. Und dieser Komplex hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er zerfällt wieder mit der Geschwindigkeitskonstanten K-1 zurück in Substrat und Katalysator oder Substrat und Katalysator Komplex reagieren mit einer Geschwindigkeitskonstanten K2 zu einem Produkt P und dem Katalysator, was bedeuten würde, dass der Katalysator eben nicht verbraucht wird. Und das hier ist sowas wie ein Substrat-Katalysator-Komplex. Gut, jetzt wäre die Standardvariante wieder, wir schreiben die Geschwindigkeitsgesetze auf. Ich schreibe mal auf dp nach dt. Das ist k2 sk. Und wir greifen jetzt gleich zur Näherung des stationären Zustands. Das heißt, wir sagen, dass die Konzentration des Substrat-Katalysator-Komplexes SK zeitlich konstant sein soll. Wir schreiben dsk nach dt zunächst nochmal als Geschwindigkeitsgesetz auf. Das ist, Sie sehen, einmal eine bimolekulare Reaktion s plus k mit der Geschwindigkeit des Konstanten k1 zu sk. Das heißt, wir bekommen hier sowas wie k1 mal s mal k. Wir sehen, es gibt außerdem die Rückreaktion, die ist minus K2, nee, Entschuldigung, jetzt nicht K2, sondern K minus 1, minus K minus 1 SK. Das wäre diese Rückreaktion und es gibt eben die Reaktion zu Produkt. Dieser Pfad wird beschrieben minus K2 SK und das, ich mache ein Ausrufezeichen, aber das ist gleich, soll 0 sein, weil wir in unserer Näherung behaupten, dass die Konzentration des Substrat-Katalysator-Komplexes zeitlich konstant ist. Dann können wir SK umschreiben. Also wir nehmen jetzt sozusagen dieses rechte Gleichheitszeichen hier, lösen die Gleichung nach SK auf und bekommen dann SK ist K1 S K geteilt durch K minus 1 plus K2 und kürzen das jetzt ab, indem wir das schreiben als S mal K geteilt durch Km. Km ist die Michaelis-Konstante und Sie können die Definition direkt ablesen. Km ist gegeben als k minus 1 plus k2 geteilt durch k1. Und damit können wir jetzt zurück in diese Gleichung hier gehen und können in dp nach dt ist k2 sk dieses sk da oben einsetzen. Und bekommen also dp nach dt ist k2 mal s mal k geteilt durch km. Jetzt müssen wir uns noch um die Anfangsbedingungen kümmern. Die Startkonzentration des Substrats S0 setzt sich nach einiger Zeit zusammen aus dem immer noch vorhandenen Substrat, dem Substrat-Katalysator-Komplex und dem Produkt. Und die anfangs vorhandene Katalysatorkonzentration K0 setzt sich zusammen aus K plus SK. Und das können wir jetzt geschickt umstellen. Indem wir schreiben, S ist S0 minus SK minus P und K ist K0 minus SK. Und das setzen wir jetzt ein in diese Gleichung hier. SK ist gleich S mal K durch Km. Ich schreibe diese Gleichung gerade nochmal ab, nur umgestellt. Km SK ist S mal K. Vielleicht unterbreche ich mich an dieser Stelle kurz. Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie gerade ein bisschen öde ist. Ja? Das ist alles irgendwie nur Gleichungen hin und her schieben. Sie müssten sozusagen die Stellen erkennen, an denen Sie chemisches Know-how brauchen. Also zum Beispiel hätten Sie diese Gleichung hier hinschreiben können müssen. Weil diese Gleichung geht direkt aus diesem angenommenen Reaktionsmechanismus hervor. Während Sie zum Beispiel dann den Schritt von hier nach hier natürlich trivial finden. Das ist sozusagen meine Serviceleistung für Sie. Also die Schwierigkeit ist, dass es jetzt so wie so ein Einheitsbrei wirkt, aber Sie gucken müssten, wo müssen Sie sozusagen denken und wo müssen Sie einfach nur Gleichungen hin und her schaufeln. Also ein Punkt zum Denken wäre, Sie müssen das hier hinschreiben können, den anderen Reaktionsmechanismus. Dann müssen Sie hieraus das Geschwindigkeitsgesetz für P aufschreiben können. Da müssen Sie denken. Sie müssen das Geschwindigkeitsgesetz für SK aufschreiben können. Und dann müssen Sie wissen, stationärer Zustand heißt, dass dSK nach dT 0 ist. Dann müssen Sie wieder nur rechnen. Dann müssen Sie überlegen, wie setzen sich S0 und K0 zusammen. Dann müssen Sie wieder nur rechnen. Also das ist gerade so ein bisschen das, wo man einfach aufpassen muss. Gut, dann haben wir Km, Sk ist S mal K. Und da setze ich jetzt für S und K das hier ein. Und dann ist das, Klammer auf, S0 minus Sk minus P, Klammer zu, Klammer auf, K0 minus SK, Klammer zu. Und das kann ich jetzt ausmultiplizieren. Das kann man vielleicht machen. Dann steht auf der linken Seite immer noch KM SK. Und auf der rechten Seite steht S0 mal K0 minus S0 mal SK minus SK mal K0 plus SK in Klammern zum Quadrat minus P mal K0 plus P mal SK. Und da kann man wahrscheinlich ein bisschen was wegstreichen. Wie schreiben wir weiter? Es gibt Fragen, ja? Als ich gerade eben so vor der Tafel stand und Ihnen den Rücken zuwandte und das aufgeschrieben habe, dachte ich mir, okay, das mache ich nicht sehr konsistent. Also, wie fänden Sie es denn hübscher? Von da drüben habe ich irgendwie gehört, außen wäre schöner. Macht mehr Sinn, weil es kein Genau, richtig. Der Stoff S ist der Stoff S, ja, und dann ist die Konzentration davon eben 0. Also, das heißt, alle Nuller nach außen. Super. Würden Sie es bitte jetzt korrigieren? Okay, gleich noch eine Frage dazu. Also, Entschuldigung. Die Frage war, kann man aus diesem Kram hier auf Reaktionsordnungen schließen? Und die Antwort ist, wir haben das schon getan. Wir haben angenommen, dass dieser Reaktionsmechanismus, den wir zusammengebaut haben, der ja als Bruttoreaktionsgleichung einfach heißen könnte, S plus K reagiert zu P plus K, den haben wir jetzt schon zerlegt in einen hypothetischen Reaktionsmechanismus, so wie er hier steht, und behaupten, dass diese drei Reaktionen, die hier angezeigt sind, Elementarreaktionen sind. Und wenn es Elementarreaktionen sind, dann können wir das Geschwindigkeitsgesetz so aufschreiben, nämlich können sagen, dass zum Beispiel die Bildung vom Produkt eine Reaktion erster Ordnung bezüglich SK und eine Reaktion erster Ordnung insgesamt ist. Oder zum Beispiel, dass die Reaktion von S und K zu SK eine Reaktion erster Ordnung bezüglich S, eine Reaktion erster Ordnung bezüglich K und eine Reaktion zweiter Ordnung gesamt ist. Also das haben wir hier genutzt schon. Und wir haben das deswegen genutzt, weil wir gesagt haben, wir nehmen an, oder unser Modell ist, dass das hier Elementarreaktionen sind. Was natürlich nicht so sein muss. Ja? Es könnte genauso gut sein, dass es da noch irgendwelche Zwischenschritte gibt. Aber das war jetzt mal unser Modell. Haben Sie gleich noch was dazu? Also hier war die Frage, warum ist dieses K0 nur zusammengesetzt aus K und SK? Warum gibt es da nicht noch ein Analogon zu diesem P hier? Und der Grund ist, weil das in dem K schon drin steckt. Also Sie sehen, wo kann das K in meinem Reaktionsmechanismus bleiben? Das kann entweder hier stehen oder es kann zum Katalysator, Substratkomplex reagiert sein. Oder von dort kann es wieder zurück zu K geworden sein, dann steht es in dem K drin. Oder die Reaktion geht weiter, dann habe ich ein Produkt und habe ich auch wieder das K. Also dieses K und dieses K ist das Gleiche. Und deswegen, wenn Sie jetzt sich experimentell vorstellen, Sie messen jetzt einfach die Konzentration vom Katalysator, können Sie nicht unterscheiden, ob das sozusagen hier dazugehört oder hier dazugehört. Und deswegen steht hier einfach nur eine Katalysatorkonzentration. Also rechnerisch gefällt sie vielleicht nicht so gut, aber sagen wir mal, chemisch gibt es zwischen diesem K und diesem K keinen Unterschied. Okay, jetzt hatten wir diese Michaelis-Konstante eingeführt und hatten ausgenutzt, wie man S und K schreiben kann, kamen auf diese Gleichung. Die vereinfache ich noch ein bisschen. Ich bringe da alles auf eine Seite und schreibe 0 ist gleich K0, Klammer auf, S0, Sie sehen, ich mache die Nuller immer schön außerhalb der Klammer, minus P, Klammer zu, minus SK mal, Klammer auf, S0 plus K0 minus P plus KM, Klammer zu, plus SK Quadrat. Gut. Diese Gleichung kann ich jetzt noch weiter umschreiben, wenn ich zwei Annahmen treffe. Dazu tauschen wir am besten die Tafeln. Also während ich so die Tafel wische, überlege ich, was man da als Klausuraufgabe zu machen könnte und habe jetzt gerade irgendwie so vor Augen, man könnte vielleicht sowas machen wie A und B können reagieren zu C oder D oder E, so eine Parallelreaktion, das wäre vielleicht irgendwie witzig. Ja, es wäre witzig und es wäre mathematisch gut zu handeln. So, wir hängen gemeinsam an der rechten unteren Ecke der oberen Tafel. Also bei dieser letzten Gleichung hier. Und da machen wir eine Annahme. Erstens. SK, die Substrat-Katalysator-Komplex-Konzentration soll klein sein, also sowas wie viel kleiner als S0 und kleiner als K0. Und die zweite Annahme ist, wir beobachten die Anfangsphase der Reaktion und das heißt, dass die Produktkonzentration noch klein ist. Und mit diesen Annahmen können wir jetzt die Konzentration von SK aufschreiben als S0 mal K0 geteilt durch S0 plus K0 plus Km. Und damit können wir jetzt endlich einsteigen in dp nach dt. Und das eingesetzt gibt dann K2 mal S0 mal K0 geteilt durch S0 plus K0 plus Km. Beachten Sie bitte, dieses dp nach dt gilt laut unseren Annahmen in der Anfangsphase der Reaktion. Das ist also die Anfangsgeschwindigkeit R0. Und eine weitere Annahme, die man oft trifft, ist die Annahme, dass die Ausgangskonzentration des Katalysators viel kleiner ist als die Ausgangskonzentration des Substrats. Und daraus folgt, dass die Anfangsgeschwindigkeit R0 gegeben ist als K2 mal S0 mal K0 geteilt durch S0 plus Km. Jetzt habe ich noch 4 Minuten exklusiv für unsere Life-Sciencer, nämlich den Einschub Michaelis-Menten-Kinetik. Ist der Begriff schon mal gefallen? Haben Sie es schon mal gehört? Teilweise. Wo haben Sie es schon mal gehört? Sie haben gerade genickt. Wo hatten Sie es schon mal? Entschuldigung? Enzymkinetik. Bei wem haben Sie das gehört? In der Schule? Okay. Hat sonst jemand schon mal Michaelis-Menten-Kinetik gehört? Sieht nicht so aus, dann kriegen Sie es hier geliefert. Da geht es um typische enzymatische Reaktionen, also sowas wie ein Enzym E, mit einem Substrat S kann zu einem Reaktionsmechanismus führen, der genauso aussieht wie diese Katalyse, also E plus S reagiert mit K1 zu einem Enzym-Substrat-Komplex ES oder zurück mit K-1 und der Enzym-Substrat-Komplex kann mit K2 zum Enzym und einem Produkt reagieren. Und dann können Sie genau analog die Anfangsgeschwindigkeit dieser Reaktion aufschreiben, als R0 ist K2 S0 E0 geteilt durch S0 plus Km. Und also typischerweise, wenn Sie wissen wollen, ob eine Reaktion enzymatisch ist, dann könnten Sie Anfangsgeschwindigkeit solcher Reaktionen liefern und könnten zum Beispiel diese Parameter hier so variieren, um zu überprüfen, ob dieser Zusammenhang gegeben ist und könnten dann eben feststellen, dass es sich um eine enzymatische Reaktion handelt. Auch das gilt natürlich nur, wenn S0 wieder viel größer ist als E0. Das ist genau die gleiche Bedingung, die wir hier oben auch getroffen hatten. Da gibt es eine Frage dazu, ja bitte. Also die Frage war, warum fällt, wenn ich annehme, dass K0 viel kleiner ist als S0, warum fällt dieses K0 hier weg, aber dieses K0 nicht? Und die Antwort ist, weil es hier unten in der Summe steht. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass S0 eine Million ist und K0 ist 1, dann ist S0 eine Million plus K0 1, eine Million und 1. Und eine Million und 1 ist praktisch das gleiche wie eine Million. Hier oben hätten Sie aber eine Million mal 1. Und wenn Sie das K0 jetzt wegfallen lassen würden, ich sehe, ich habe 1 unglücklich gewählt. Lassen Sie mich das gleiche Spiel nochmal mit K0 als 2 machen, dann wird es vielleicht didaktisch noch wertvoller. Hier unten hätten Sie 1 Million und 2. 1 Million und 2 ist immer noch genau das gleiche wie 1 Million. Aber hier oben hätten Sie eben 2 Millionen stehen. Und 2 Millionen ist nicht das gleiche wie 1 Million. Also mit anderen Worten, weil es hier oben im Produkt steht, kann es hier nicht wegfallen. Weil es hier unter der Summe steht, kann es hier wegfallen. Ja, bitte. Also, die Frage ist, wie komme ich von der Gleichung rechts oben hier auf diese Gleichung. Also ich gebe Ihnen einen ersten Hinweis. SK-Quadrat hat man zum Beispiel wegfallen lassen. Weil SK-Quadrat, wenn SK was sehr Kleines ist, also zum Beispiel 0,1, ist SK-Quadrat schon 0,01. Das heißt, das haben wir wegfallen lassen. Und ansonsten kann ich es mir in unserer 5-Minuten-Pause, die wir jetzt schon seit 2 Minuten eigentlich haben, nochmal angucken, dann sage ich es Ihnen nach der Pause. Ja? Machen wir bis nach Pause. Willkommen zurück. Ich war noch schuldig zu erzählen, wie man auf diese Gleichung hier kommt. SK ist S0 mal K0 durch S0 plus K0 plus Km. Ausgangspunkt ist die Gleichung hier rechts oben. Entschuldigung, also hier obere Tafel, rechte Seite, unterste Zeile. Und die Annahmen sind, dass SK klein ist, viel kleiner als S0 und K0 und dass P klein ist. Und genau das nutzen wir. Wenn SK klein ist, dann können wir den SK-Quadratterm wegfallen lassen. Dann haben wir die Klammer S0 minus P. Wir vernachlässigen das minus P, weil wir sagen, dass die Produktkonzentration gleich klein ist. Das heißt, wir haben hier nur noch ein S0 stehen. Und dann haben wir die Klammer S0 plus K0 minus P. Auch dieses P streichen wir weg, weil P klein sein soll im Vergleich zu S0 und K0. Und dann lösen wir diese Gleichung nach SK auf Und dann kommt diese Gleichung hier raus. Und dann verwenden wir die Gleichung obere Tafel, linke Seite, die vorletzte Zeile. dp nach dt ist k2 mal sk. Und setzen sk ein und kommen dann auf das Geschwindigkeitsgesetz dp nach dt. Haben aber im Hinterkopf, dass das hier nur die Anfangsgeschwindigkeit ist, weil wir behauptet hatten, dass p noch klein sei. Damit würde ich jetzt zu meinem nächsten Kapitel kommen. Das ist das Kapitel 20 und da geht es um Diffusion. Sie wissen, dass Diffusion ein wichtiger Prozess ist. Wenn wir jetzt an die Life Science-Anwendung denken, haben Sie zum Beispiel irgendwelche Nährstoffe, die die Zelle aufnimmt, die dann irgendwo in der Membrannähe sind, dann irgendwo hin transportiert werden müssen. Und ganz oft geschieht dieser Transport über Diffusion. Das ist eine ungerichtete, zufällige Bewegung und die kann man mathematisch beschreiben. Und zwar auf zwei Ebenen. Man kann entweder versuchen, das einzelne Teilchen zu beschreiben. Das wäre eine mikroskopische Sichtweise. Und man überlegt sich, wie bewegt sich jetzt im Rahmen eines Diffusionsprozesses ein einzelnes Teilchen. Und die andere Annahme oder die andere Herangehensweise wäre, wir gucken uns das Ganze makroskopisch an. Das bedeutet, wir schauen uns zum Beispiel Konzentrationsverteilungen an, sagen, am Anfang ist die Konzentration hier sehr hoch, hier drüben ist sie null. Wie sieht das Ganze eine Minute, fünf Minuten, zehn Jahre später aus? Und dann können wir eben makroskopisch beschreiben, was mit Diffusion passiert. Wir beginnen mit dem mikroskopischen Beschreibung. Das wäre also sowas wie erstens mikroskopisch. Und dazu zeige ich Ihnen zunächst dieses Bild. Zunächst mal, dieses Bild ist nicht aus Engel und Reed, sondern aus The Molecules of Life, ein Buch, was im Verlag Garland Science erschienen ist. Dieses Buch ist, finde ich, hervorragend geeignet, gerade eben für die Life Science, weil physikalische Chemie direkt in Bezug auf Life Science dargestellt wird. Ich habe das Buch für diese Vorlesung nicht empfohlen, weil es das nur auf Englisch gibt und wir ja den Bachelorstudiengang auf Deutsch machen. Wenn Sie, wie ich sehr hoffe, auch den Masterstudiengang hier in Konstanz absolvieren, dann wüssten Sie jetzt ja schon, dass der Masterstudiengang bei uns auf Englisch ist. Das heißt, ich verwende dieses Buch The Molecules of Life eben auch in meinen Vorlesungen im Masterstudiengang. Wir haben es übrigens lange diskutiert, ob wir den Bachelorstudiengang auch auf Englisch machen sollten, in der Hoffnung vielleicht Top-Leute aus Asien oder sowas anzuziehen. Darf ich mal kurz fragen, wer von Ihnen hätte hier in Konstanz auch studiert, auch wenn der Bachelor auf Englisch gewesen wäre? Also gut die Hälfte vielleicht. Und das ist natürlich ein gewisses Risiko, was wir nicht eingehen wollten, nämlich die sehr guten Abiturienten aus Deutschland zu vergraulen und uns dafür Leute von weit weg hierher zu holen. Und deswegen ist es eine strategische Entscheidung bei unserem Fachbereich gewesen, dass wir den Bachelorstudiengang komplett auf Deutsch anbieten. Gut. Wenn Sie Diffusion von einem Teilchen beschreiben wollen, dann könnten Sie sich zum Beispiel solche Bilder hier angucken. Da sehen Sie aufgetragen als Spur die Bewegung jeweils eines einzelnen Teilchens, in dem Fall in zwei Dimensionen. Und was Sie hier mitnehmen sollen, ist, diese Bewegung ist völlig zufällig. Und genau das zeigen die Bilder auch. Also Ihr Teilchen bewegt sich völlig statistisch, mal in die eine, mal in die andere Richtung, vielleicht auch dreimal in die gleiche Richtung, wie auch immer. Und dieses Verhalten, das kann man eben mathematisch simulieren mit einem sogenannten Random Walk. Das ist ein Modell, was man sehr, sehr häufig verwendet, zum Beispiel auch um die Entwicklung von Aktienkursen zu berechnen oder eben um Diffusion zu beschreiben. Gibt sehr viele Anwendungen. Proteinfaltung kann man noch angucken, Chemotaxis von irgendwelchen Bakterien. Also immer dann, wenn Prozesse oft zufallsbestimmt sind, bietet sich das Modell des Random Walks an. Und der Einfachheit halber möchte ich Ihnen gerne den Random Walk erklären am Beispiel einer eindimensionalen Bewegung. Random Walk. Hier eindimensional. Und wenn Sie jetzt irgendwie eine Veranschaulichung eines eindimensionalen Random Walks haben, dann könnten Sie sich vorstellen, dass ich mich hier als Freiwilliger bereitstelle. Ich habe hier irgendwie so eine eindimensionale Skala und völlig zufällig mache ich jetzt mal einen Schritt nach rechts, mal einen Schritt nach links, einen Schritt nach links, noch einen Schritt nach links, wieder völlig zufällig einen nach rechts und so weiter. Was mich ein bisschen an meine Tanzstunde erinnert, muss ich sagen. Und jetzt wäre die Frage, wie kann man diese Zufälligkeit irgendwie geben? Naja, man könnte zum Beispiel jeweils Münze werfen. Und bei jedem Mal, wenn Sie Kopf werfen, würde ich einen Schritt nach rechts machen, bei Zahlen einen Schritt nach links. Modell ist klar, glaube ich, oder? Jetzt gucken wir uns das in der Konsequenz an. Hier sehen Sie Ergebnisse eines sogenannten eindimensionalen Random Walks. Und zwar sind jeweils 30 Schritte gemacht worden. Und zwar beginnt in der Zeit unten, da gibt es eine Ausgangsposition. Und auf der linken Bild sehen Sie zum Beispiel, da wurden drei blaue Pfeile, drei Schritte nach links gemacht. Dann kamen vier Schritte nach rechts und so weiter. Und nach 30 Schritten, wie es der Zufall will, befindet sich die Position genau wieder dort, wo der Random Walk angefangen hat. Das muss nicht immer so sein. Das sehen Sie im rechten Beispiel. Da sehen Sie, hat man auch in der Mitte bei 0 begonnen und hat dann nach 30 Schritten insgesamt 16 Schritte nach rechts und 14 Schritte nach links gemacht. Und naja, dann befindet man sich eben bei der x-Koordinate 2 am Ende des Random Walks nach 30 Schritten. Und was jetzt für so eine Beschreibung wichtig ist es, dass wir uns überlegen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, bei 0, bei 1, bei 2, bei minus 1, minus 2 und so weiter rauszukommen. Und dazu hilft dieses Münzanalogon unheimlich. Die Idee ist nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit, Kopf oder Zahl zu werfen, jeweils genau 50% ist. Dann können Sie überlegen, was für Möglichkeiten habe ich denn beispielsweise für eine Sequenz von Münzwürfen. Und da sehen Sie hier für die Sequenz einmal Kopf, dreimal Adler oder für die Sequenz viermal Kopf oder für die Sequenz Kopf, Adler, Kopf, Kopf sehen Sie die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Und das erinnert Sie natürlich an die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Sie irgendwann mal in der Schule hatten. Die Wahrscheinlichkeit für jede dieser Sequenzen ist gerade ein halb hoch 4, also ein Sechzehntel. Das hätten Sie sich wieder in Erinnerung gerufen. Mit anderen Worten, die Sequenz Kopf, 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 Kopf ist genauso wahrscheinlich wie die Sequenz Kopf, Adler, Adler, Adler oder wie die Sequenz Kopf, Adler, Kopf, Kopf. All solche Sequenzen haben immer die Wahrscheinlichkeit 1 Sechzehntel. Sie sind dabei? Anders sieht die Geschichte aus, wenn Sie sich fragen, wie groß ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, zwei Köpfe und zwei Adler zu werfen? Da müssen Sie berücksichtigen, und das sehen Sie hier in den Zeilen 6 bis 11, dass es mehrere Sequenzen gibt, die dazu führen, dass Sie zweimal Kopf und zweimal Adler geworfen haben. Nämlich zum Beispiel in Zeile 6 Kopf, Kopf, Adler, Adler oder in Zeile 7 Kopf, Adler, Kopf, Adler. Und wenn Sie da alle Permutationen durchgehen, dann sehen Sie eben, es gibt sechs verschiedene Möglichkeiten, mit 4 Würfen zweimal Kopf und zweimal Adler zu werfen. Jede dieser Sequenzen hat die Wahrscheinlichkeit von 1/16. Dementsprechend müssten Sie bei 6 verschiedenen Möglichkeiten ein solches Ergebnis zu bekommen, eben 6/16 ausrechnen. Und jetzt sehen Sie schon, sehr unwahrscheinlich ist es, dass Sie 4-mal Kopf werfen bei 4 Würfen. Denn für die Möglichkeit, ich werfe 4-mal Kopf in 4 Würfen, gibt es nur eine einzige Sequenz, nämlich Kopf, 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 Kopf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hier nur 1/16, während Sie eben für 2 Köpfe, 2 Adler insgesamt eben die Wahrscheinlichkeit von 6/16 haben. Kann man gut zum Kniffeln verwenden, sowas. Anderes Beispiel wäre noch Siedler von Catan, das kennen Sie sicher auch, wo man mit 2 Würfeln würfelt. Und für die Leute, die nicht so viel Spaß an Statistik haben, ist es ja immer so, dass zum Beispiel die 6 und die 8 fett und rot gedruckt sind, während die 12 klein und schwarz gedruckt ist. Sie haben das Spiel vor Augen, ja? Ja. Und der Grund, warum die 12 selten kommt, liegt daran, dass es nur eine einzige Kombination gibt, die 12 zu würfeln, nämlich eine 6 und eine 6. Während die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel eine 8 zu würfeln mit 2 Würfeln, mit mehreren Möglichkeiten realisiert werden kann, mit 6 und 2, mit 5 und 3, mit 4 und 4, mit 3 und 5 und mit 2 und 6. Und deswegen kommt eben die, 8 6-mal häufiger als die 12. Und besonders häufig kommt die 7, sprich der Räuber. Gut, was heißt das für unseren Random Walk? Für unseren Random Walk heißt das, dass Sie sehen hier auf der linken Seite, die Wahrscheinlichkeit, genauso häufig Kopf wie Zahl zu werfen, am größten ist. Das heißt, wenn Sie einen eindimensionalen Random Walk starten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach dem Random Walk wieder am Ausgangspunkt stehen, am größten. Und am unwahrscheinlichsten ist es, dass Sie dass Sie alle Schritte in eine Richtung gegangen sind. Wissen Sie, mit welcher Verteilung man, oder wie diese Verteilung heißt? Binomialverteilung, haben Sie schon mal irgendwo gehört? Ich schreibe das vielleicht zur Sicherheit nochmal auf, dann kann nichts schief gehen. Aber ich gehe davon aus, dass Sie das eigentlich alles schon kennen. Die Wahrscheinlichkeit Omega I das ist die Wahrscheinlichkeit, nach dem Random Walk auf der i-ten Position zu landen, ist gegeben als Anzahl der Möglichkeiten, wie Sie diese i-te Position erreichen können, Omega I, geteilt durch die Anzahl aller Möglichkeiten, Summe J, Omega J. Das heißt, vielleicht nochmal im Bild des Random Walks mit 4 Schritten. Hier, Sie haben für 4 Münzwürfe insgesamt 16 Möglichkeiten und diese 4 Münzwürfe geben Ihnen 1, 2, 3, 4, 5 mögliche Gesamtergebnisse. Gesamtergebnis 1 ist 4-mal Kopf, Gesamtergebnis 2 ist 4-mal Adler, Gesamtergebnis 3 ist 3-mal Kopf und 1-mal Adler, Gesamtergebnis 4 ist 3-mal Adler und 1-mal Kopf und Gesamtergebnis 5 ist 2-mal Adler, 2-mal Kopf. Und jetzt sehen Sie eben, die Wahrscheinlichkeit für 2-mal Adler, 2-mal Kopf ist eben 6/16, nämlich die 6 Möglichkeiten, die für 2-mal Adler, 2-mal Kopf stehen, geteilt durch die Gesamtanzahl der Möglichkeiten und so weiter. Und genau das hatte ich Ihnen jetzt gerade hier nochmal in Formeln aufgeschrieben. Das ist dieses Omega I und so weiter. Und Omega M n Ah, das, vielleicht lassen wir es einfach weg. Vielleicht müssen wir es nicht komplizierter machen als notwendig. Wir schreiben hier hin, erinnere Binomialverteilung. Und dann gehen wir zurück auf die Folie. Und dann sehen wir hier links für einen Random Walk mit 100 Schritten ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass 50 Schritte nach rechts gegangen sind, besonders groß. Und die Wahrscheinlichkeit, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade hier, die Wahrscheinlichkeit, dass 50 Schritte nach rechts gegangen sind, ist groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass 100 Schritte nach rechts gegangen sind, ist sehr klein. Genauso wie die Wahrscheinlichkeit, dass kein Schritt nach rechts gegangen ist. Beachten Sie bitte, es handelt sich jetzt hier um eine diskrete Verteilung. Das heißt, wir haben hier keine Funktion, sondern wir haben die Verteilung für jede einzelne Anzahl von Schritten nach rechts. Also Sie können gucken, was ist der Wert bei 50, was ist der Wert bei 51, was ist der Wert bei 52 Schritten nach rechts. Wenn Sie diese Verteilung jetzt durch eine Funktion anpassen wollen, indem Sie sagen, ich nehme eine ganz, ganz große Zahl von Schritten, ich interessiere mich nicht mehr für den einzelnen Schritt, dann kommen Sie zu der rechten Kurve. Und die rechte Kurve, die erkennen Sie natürlich, das ist eine Gauss-Verteilung. Und diese Gauss-Verteilung ist eben das Ergebnis eines Random Walks, wenn Sie sehr, sehr viele Schritte machen. Und lassen Sie mich das noch aufschreiben. Da muss man verschiedene Näherungen verwenden. Ich mache da einfach mal Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt man irgendwann zu einer Gauss-Verteilung. Und die Verteilung P von Schritten nach rechts, NR, kann dann geschrieben werden als 1 durch Wurzel 2 Pi Sigma e hoch minus Klammer auf NR minus μ Klammer zu zum Quadrat geteilt durch 2 Sigma Quadrat, wobei μ der Mittelwert der Verteilung ist. Das Sigma ist die Standardabweichung, also ein Maß für die Breite der Verteilung. Und das hier vorne, dieser Vorfaktor, der dient zur Normierung, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit, irgendwo zu sein, wieder 1 ist. Ein Sigma, Entschuldigung, soll ein Sigma sein. Und ich finde es nicht so schlecht gelungen. Gut, vielleicht nochmal zurück zu dieser Darstellung. Hier. Das ist nur nochmal Eigenschaften von Gauss-Kurven. Sie sehen, am allerwahrscheinlichsten ist es, dass Sie bei einem Random Walk eben sich gar nicht fortbewegt haben im Resultat. Oder besser gesagt, dass Sie nach dem Random Walk in der gleichen Stelle stehen wie vorher. Aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es eben auch möglich, dass sie in einem anderen Ort stehen. Und wenn man das jetzt irgendwie zusammenfassen will, könnte man auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, ich nehme mal den Mittelwert von allen Positionen, an denen ich rausgekommen bin. Das ist deswegen keine gute Idee, weil Sie sofort sehen, was der Mittelwert ist von allen Positionen, an denen ich rausgekommen sein könnte, Gewichte mit der Wahrscheinlichkeit. Der Erwartungswert der Position ist eben gerade wieder die Mitte, weil Sie mit genau der gleichen Wahrscheinlichkeit ein bisschen nach rechts gekommen sein könnten, wie Sie mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, mit der Sie auch ein bisschen nach links gekommen sein könnten. Und deswegen nimmt man zur Charakterisierung von solchen Random Walks nicht den Erwartungswert von x, sondern den Erwartungswert von x Quadrat. Damit sorgen Sie sozusagen dafür, dass die negativen Ergebnisse durch die Quadrierung positiv werden und dann bekommen Sie eben dieses x Quadrat raus. Das haben Sie auch kennengelernt als lassen Sie es aufschreiben. Vielleicht einfach nur als Gedächtnisstütze. Sowas wie Erwartungswert von x ist gleich 0, deswegen ist das nicht hilfreich. Aber sinnvoll ist, x Quadrat zu bilden, davon den Erwartungswert zu nehmen. Und dann können Sie, wenn Sie das Quadrat stört, davon auch wieder die Wurzel nehmen. Und das kennen Sie als Root Mean Square Displacement, RMSD. Und Sie können jetzt ausrechnen, was dieser RMSD-Wert, wie der mit der Zeit abhängt oder mit der Anzahl der Schritte. Und eine wichtige Erkenntnis ist, dass Sie, das schreibe ich Ihnen gleich auf, dass dieses RMSD proportional zur Wurzel der Schritte ist. Wenn Sie jetzt an ein Molekül denken, was diffundiert, dann macht dieses Molekül natürlich keine Schritte, das ist ja nur eine mathematische Beschreibung. Um in dem Modell zu bleiben, würden Sie aber sagen, die Wurzel der Schritte entspricht der Wurzel der Diffusionszeit. Und das ist was sehr wichtig ist. Sie müssten sich merken, dass die Diffusion keine sehr effiziente Methode ist, um Moleküle von A nach B zu bringen. Wenn Sie sich nochmal diese Grafik anschauen, hier, dann sehen Sie eben, dass nach einer gewissen Zeit eben Moleküle durchaus auch bei 1 oder minus 1 angekommen sind. Wenn Sie die jetzt aber zu 2 oder minus 2 transportieren wollen, dann sehen Sie, haben Sie nach dieser gegebenen Zeit hier noch nicht sehr viel erreicht. Jetzt könnten Sie sich überlegen, naja, jetzt warte ich einfach noch ein bisschen, dann diffundieren die ja weiter zu den höheren Zahlenwerten. Aber Sie tun das eben nur proportional zu Wurzel t. Oder mit anderen Worten, wenn Sie die Distanz, die ein Molekül zurücklegen soll, verdoppeln wollen, müssen Sie viermal so lange warten. Und daran sehen Sie eben, dass Diffusion als Transport über lange Strecken keine effiziente Methode ist. Okay, die Frage war an mich, nein. Oder doch? Also stellen Sie Ihre Frage ruhig laut, ja? Ne? Okay. Gut. Diese mikroskopische Beschreibung ist sehr hilfreich, wenn Sie zum Beispiel Einzelmolekülvideos haben, die Diffusion von irgendwas in der Zelle zum Beispiel zeigen, dann können Sie genau diese Bewegung simulieren mit einem solchen Random Walk. Wenn Sie nicht auf einer Einzelmolekülebene arbeiten, sondern zum Beispiel wissen wollen, wie sieht es mit Konzentration aus, also typisch wäre zum Beispiel, Sie bauen darauf, dass Sie Parfüm nehmen und hoffen dann, dass das eine Person erreicht, die vielleicht 3 Meter von Ihnen weg ist, ja, dann wäre das ja genauso ein Hoffen auf so einen Diffusionsprozess. Wenn Sie anfangen zu wedeln mit der Hand, was gerade vorgeschlagen wird, ja, dann wäre es keine Diffusion mehr, sondern wäre es ein gerichteter Transport. Das können Sie natürlich auch tun, ist aber sehr auffällig. Also insofern würden Sie vielleicht auf Diffusion setzen wollen. Und dann interessiert sie nicht, was macht das einzelne Parfümmolekül, sondern es interessiert sie nur, wie hoch ist die Konzentration der Parfümmoleküle an meinem Hals, 10 cm weg, 1 Meter weg, 2 Meter weg. Und das würde eben einer makroskopischen Beschreibung von Diffusion entsprechen. Üblicherweise wird man in den Einführungsveranstaltungen Physikalische Chemie, wo wir jetzt sind, diese Diffusion in der Gasphase besprechen. Vielleicht aufgrund dieser Parfümproblematik. Ich hätte sozusagen einen anderen Ansatz. Ich würde gerne diese Diffusion beschreiben in der Flüssigphase, in Lösungen, weil das einem beim Parfüm nicht so viel hilft, aber eben natürlich bei allen möglichen Life-Science-Anwendungen und natürlich auch bei sehr, sehr vielen Reaktionen, die Sie ja oft eben in flüssiger Phase durchführen. Das heißt, im Unterschied zu dem, was Sie im Engel Read lesen, wo man Diffusion in der Gasphase beschreibt, würden wir uns für die makroskopische Beschreibung auf die Flüssigphase zurückziehen. Dafür reichen mir die paar Minuten allerdings heute nicht mehr. Das heißt, ich würde Sie jetzt verabschieden wollen und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Vielen Dank, bis dahin.